Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Satanische Eliten, die zehntausende Kinder eingepfercht haben, um einen berauschenden Stoff aus dem Blut der Kinder zu gewinnen? Das, was da in der QAnon-Verschwörungserzählung verbreitet wird, ist auch für Verschwörungserzählung ziemlich einzigartig abstrus. Allerdings der Missbrauch von Kindern, Kinderschutz, gequälte Kinder, Kinderblut, das ist ein altes Motiv in solchen Geschichten. Und solchen Verschwörungsmythen gibt es schon lange. Mit diesen beschäftigt sich Till Kössler, Historiker an der Universität Halle. Hallo.
Hallo.
Fangen wir mal von vorne an. Die Instrumentalisierung von Kindern, gequälten, missbrauchten Kindern. Wie weit haben Sie die zurückverfolgt?
Wir haben eine Tradition, die weit in das Mittelalter zurückführt. Ritualmordvorwürfe gegen jüdische Menschen finden wir schon sehr früh. Dort wird ein Phantasma entworfen, dass Juden christliche Kinder schlachten und mit dem Blut dann rituelle religiöse Zeremonien durchführen. Also das ist tatsächlich eine Tradition, die sich schon sehr früh findet, die dann aber interessanterweise bislang in unsere Gegenwart eigentlich fortbesteht. Wir finden ähnliche Ideen, Geschichten auch noch im frühen 20. Jahrhundert.
Genau, mit diesen haben Sie sich ja eingehender beschäftigt, mit solchen Verschwörungserzählungen. Erzählungen, Kampagnen rund um die Jahrhundertwende, auch in der Weimarer Republik. Können Sie da mal vielleicht so ein, zwei Fälle kurz schildern?
Ja, sehr gerne. Also es gab einen ganz berühmt-berüchtigten Fall, der sich im Jahr 1900 in einer westpreußischen Kleinstadt vollzogen hat. Dort kam es zu einem ganz schrecklichen Mord an einem Jungen. Der Täter wurde nie gefunden, aber der Verdacht richtete sich sehr schnell auf einen jüdischen Metzger. Und es entstand ein lokales Gerücht, dass dieser Metzger nun den Jungen ermordet hätte mit seinen Glaubensgenossen, um das Blut dann für religiöse Zeremonien zu gebrauchen. Und das Verstörende ist, dass diese Gerüchte nicht nur jetzt auf lokaler Ebene von einigen Verrückten verbreitet wurden, sondern auch Widerhall in der Konservativen, in der rechten Presse des Kaiserreiches fanden und dann auch zu einer großen Polizeiuntersuchung führten. Das heißt, diese Gerüchte stießen auf Glauben und führten dann auch zu antisemitischen Ausschreitungen in diesem Ort. Und es war ganz schwierig, die Menschen davon abzubringen, hier an einen Ritualmord zu glauben. Und tatsächlich kann man argumentieren, dass diese antisemitische Perspektive auf diesen Mord dazu geführt hat, dass der wahre Täter eigentlich nie gefunden wurde.
Heutzutage säen solche Verschwörungsmythen ja auch Zweifel an der Demokratie, an der demokratischen Ordnung. Wie haben Sie das denn so in Ihren Fällen an der Jahrhundertwende, im frühen 20. Jahrhundert wahrgenommen? Ist da diese Unsicherheit, so ein Unbehagen an der Moderne, an der liberalen, modernen Gesellschaft auch ein Motiv?
Ja, ganz wichtig. Es gibt einen wichtigen Strang, der sagt, eigentlich ist die moderne Großstadt, die Degeneration, die durch die moderne Kultur herbeigeführt hat, eigentlich schuld daran, dass es zu Übergriffen kommt. Da sind dann oft liberale Eliten im Hintergrund, von denen man annimmt, dass die nun ganz wesentlich eigentlich auch Missbrauch an Kindern vollführen, aufgrund ihrer kulturellen Degeneration. Da spielt sich dann so eine Großstadtkritik, eine moderne Kritik auch mit antisemitischen Stereotypen übrigens da zusammen. Und das führt dann dazu, dass Forderungen laut werden, nun eine neue, auch autoritäre Ordnung durchzusetzen, die dann so die Meinung besser in der Lage sei, Kinder zu schützen. Das sehen wir in der Weimarer Zeit zum Beispiel, wo man feststellen kann, dass gerade dann die nationalsozialistische Bewegung, auch andere rechtsextreme Gruppen nun ganz stark gegen die liberale Demokratie der Weimarer Republik agieren mit dem Vorwurf, ihr könnt gar nicht unsere Kinder schützen, wir brauchen eine andere autoritäre Ordnung. Nur dann können wir tatsächlich auch unsere Kinder bewahren vor den ganzen Übeln in der modernen Welt.
Ist dieser vermeintliche Kinderschutz, so wie jetzt auch gerade in unserem Gespräch schon herausklang, meistens oder immer ein rein rechtes Thema?
Nein, das kann man nicht sagen. Wir haben auch eine weitere sehr lange Tradition, die man auch bis in die Aufklärungszeit zurückverfolgen kann, wo die katholische Kirche als Institution in den Mittelpunkt von Verbrechen gegen Kinder rückt. Das ist dann eine Erzählung, ein Motiv, das wir sehr stark auf der politischen Linken auch finden, bis auch wieder weit ins 20. Jahrhundert hinein.
Ja, der Missbrauch von Kindern findet ja sehr häufig im nahen Umfeld statt. Trotzdem ist so dieses mediale und auch popkulturelle Bild, das meistens gezeigt gearbeitet wird, das von mächtigen Netzwerken, um dieses Thema zu behandeln. Ein Beispiel ist ein ziemlich erfolgreicher ARD-Fernsehfilm, Operation Zucker aus dem Jahr 2012. Hören wir doch mal in den Trailer rein.
Verschwundene Akten, abgelehnte Kronzeugen und ein Oberstaatsanwalt, der ausdrücklich jede weitere Aktion in dem Fall untersagt. Mensch, was haben wir denn? Ein Haufen traumatisierter Kinder, die keine brauchbaren Aussagen machen. Täter, die schweigen oder sich rauswinden und von oben null unterstützen.
Wir können jetzt nicht einfach aufhören.
In diesem Film geht es um entführte Kinder aus Osteuropa, die sexuell missbraucht werden, mit Verstrickung und Rückendeckung in Politik, in der Justiz. Sie benutzen diesen Fall, um auch dieses mediale Bild, dieses popkulturelle Bild zu erklären und zu kritisieren. Was ist so schwierig an der Darstellung dieses Films?
Zunächst mal kann man sagen, dass der Film zeitgenössische Momente, Ängste aufgreift, glaube ich, in einer sehr kondensierten Art und Weise. Wir haben in der Zeit, als der Film entsteht, eben eine ganz große Debatte über Missbrauch an Kindern, der auch tatsächlich, das muss man ja auch sagen, real stattfindet. Aber was den Film problematisch macht, ist, dass hier doch tatsächlich von eigentlich einem Netzwerk des Schweigens ausgegangen wird, in dem da sehr wichtige Personen des öffentlichen Lebens mit verstrickt sind, die nun nicht wollen, dass Kindesmissbrauch aufgedeckt werden, weil sie selber sehr stark darin involviert sind. Und das ist ein Motiv, was sich nicht nur in diesem Film, sondern auch in anderen popkulturellen Produkten wiederfindet, dass hier eben Missbrauch nicht unbedingt nur an bestimmte konkrete Personen gebunden wird, sondern immer auch gleichzeitig ein Panorama entwickelt wird, dass eben Kindesmissbrauch eingebunden ist in größere Netzwerke, gerade mächtiger Männer.
Und warum überhaupt? Also warum stehen Kinder quälen, Kinder schützen so im Zentrum von vielen Verschwörungsmythen?
Ich glaube, das liegt wirklich sehr stark daran, dass mit Kindheit ein ganz neuralgischer Punkt unserer modernen Gesellschaft getroffen wird. Kinder repräsentieren die Unschuld, die guten Seiten unserer Gesellschaft. Ein wichtiges Motiv in der Moderne ist, dass wir eigentlich über eine Neugestaltung von Kindheit zu einer besseren Gesellschaft gelangen. Wenn nun aber Kinder gequält werden, missbraucht werden, beeinträchtigt das gleichzeitig eigentlich das Bild von der Gesellschaft, in der wir leben. Wir sehen damit eigentlich unsere Zukunftsperspektiven auch in Frage gestellt. Kindliche Unschuld gilt es in diesem Sinne auf unbedingt zu bewahren, um eben eine gute, eine bessere Gesellschaft zu schaffen.
Die große Frage ist jetzt, wie kann ich unterscheiden? Es gibt tatsächlich Missbrauch von Kindern, es gibt organisierten Missbrauch, es gibt Netzwerke. Wir haben zuletzt den Fall Jeffrey Epstein in den USA gehabt. Wir haben gerade auch schon in der Sendung gehört von den alternativen Milieus der 1970er Jahre in Berlin, wo es auch solche Netzwerke von Pädosexuellen gab. Also gibt es eine Möglichkeit, das zu unterscheiden, diese Verschwörungserzählung und diese wahren Geschichten?
Ja, das scheint mir ganz wichtig zu sein, dass man natürlich solche Verbindungen, solche Netzwerke auch nicht leugnet und schüttelt und sagen, das ist alles nur Fantasie. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man sehr konkret hinsieht und wirklich ganz auch in einem juristischen Sinne guckt, wer ist denn hier ein Täter, was ist konkret vorgefallen und auch wie sind diese Taten denn möglich geworden? Denn es ist ja ich würde sagen, mit das fatalste Element dieser Verschwörungstheorien, dass hier gar nicht mehr drauf geguckt wird, was hat eigentlich konkreten Missbrauch ermöglicht, was waren Bedingungsfaktoren dafür, dass nun Kindern Gewalt angetan wurde, während diese Verschwörungstheorien eigentlich den Blick sogar auf konkrete Missbrauchsfälle eher verhindern. Dann wird Missbrauch ganz generell eigentlich bestimmten gesellschaftlichen Gruppen einfach zugeschrieben und man braucht sich dann gar nicht mehr um konkrete Fälle weiter kümmern.
Till Kössler, Historiker an der Universität Halle. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und einen Text zu diesem Thema von Till Kössler können Sie auch nachlesen auf dem Online-Portal Geschichte der Gegenwart.